SR3 Fokus.
Guten Montagabend allerseits. Mein Name ist Hannes Hug. In knapp einem Monat sind National- und Ständeratswahlen. Wir von Schweizer Radio und Fernsehen berichten mit dem Themenschwerpunkt Treffpunkt Bundesplatz über die kommenden Wahlen. Mein Gast heute im Fokus ist kein Politiker, beschäftigt sich aber berufshalber mit politischer Kommunikation. Ottfried Jarren, Sie sind Professor für Publizistik und Medienwissenschaft an der Uni Zürich. Einer Ihrer Schwerpunkte ist die politische Kommunikation. Das klingt sehr gut. Was bedeutet das denn genau?
Das bedeutet, Herr Hug, dass wir uns dafür interessieren, wer welche Botschaften formuliert, wie diese Botschaften ankommen, also wie sie rezipiert werden und ob sie zum Beispiel erfolgreich wirken.
Das ist denn auch eigentlich das Thema unserer heutigen Sendung, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken des Wahlkampfes. Es kommt uns ja einiges entgegen in diesen Tagen. Ich habe gelesen, Sie sind ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und ein noch leidenschaftlicherer Ausreißer aus Zeitungen. Sie reißen aus. Was haben Sie übers Wochenende rausgerissen?
Das stimmt. Auf der Rückfahrt aus dem Tessin fand ich noch so schöne Zeitungsmeldungen über die Abstimmung im Locarnesi. Also wo es um die Frage geht, soll nun Locarno größer werden? Gibt es eine Eingemeindung oder nicht? Da habe ich an meine Mutter, meine Schwiegermutter gedacht, die sich, seitdem wir hier leben und auch eine Destination im Tessin haben, sich dafür interessieren, was sich da denn tut. Also habe ich so die eine oder andere Seite aus den Zeitungen herausgerissen. Heute habe ich gelesen, die Bevölkerung unten hat sich dagegen entschieden.
Also in dem Sinne schon eher Realpolitik jetzt und weniger Wahlkampf. Ich habe zwei Sachen ausgerissen. Ich habe zum einen ausgerissen ein Gespräch mit einer Schweizer Prominenten, die auf die Frage, gehen Sie am 23. Oktober wählen, gesagt hat, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, weil mir bisher die Zeit gefehlt hat. Dann Klammer, Klammer, Politik interessiert mich schon. Es sind aber weniger die Politiker als die Themen. Wenn ich wählen gehe, muss ich wissen, wen ich wählen will. Da muss man sich mehr mit auseinandersetzen. Das ist das eine, was ich ausgerissen habe. Ja. Das andere ist, der Wahlkampf ist kein Schönheitswettbewerb um den besten Schweizer Slogan, sondern ein Wettbewerb um Lösungen für konkrete Probleme. Das sind also so zwei, nicht unbedingt Gegensätze, aber zwei Dinge, die ich finde sehr bestimmend sind. Die einen, die sagen, Politik, da braucht mir die Zeit, es ist mir zu kompliziert geworden. Die anderen, die sagen, nee, hier geht es nicht darum, wer den schönsten Ausschnitt hat oder die beste Krawatte, sondern um Lösungen.
Das stimmt sicher. Es ist so, dass man ja feststellen kann, dass die Wahlbeteiligung leider kontinuierlich, wie auch die Stimmbeteiligung, kontinuierlich abnimmt über alles. Natürlich gibt es Ausschläge mal nach oben, aber sie nimmt ab. Dadurch kämpfen die Parteien oder die gewählt werden wollen, erstmal um unsere Aufmerksamkeit. Hallo, es ist Wahlkampf. Also man muss scheinbar erstmal den Leuten klar machen, es kommt zu einer Abstimmung, es soll gewählt werden. Das ist sicher die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, die geschätzten Bürgerinnen und Bürger dazu zu bekommen, sich zu orientieren, zu informieren. Nicht nur über die Slogans, die entdeckt man vielleicht schon mal auf dem einen oder anderen Plakat, sondern auch über das Programm. Dramatische, was denn die nächsten 4 Jahre bestimmen soll. Atomenergie, Energiefragen, Einwanderungsfragen, was auch immer. Oder die Sanierung der Sozialwerke. Das ist sehr, sehr schwer, an die Leute heranzukommen und sie davon zu überzeugen, dass sie sich vertieft vielleicht mit Sachgeschäften beschäftigen und dann fragen, okay, wer bietet mir die bessere Lösung an?
Das heißt, die Politiker nehmen das eigentlich vorweg, sagen, wir sind eh alle gleichsam überfordert mit der komplizierten Welt. Darum machen wir es einfach, wählt mich doch, weil ich einfach nett lächeln kann.
Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber es stimmt schon. Natürlich wissen wir alle nicht, was in 4 Jahren ist. Wir wussten vor 4 Jahren auch nicht, dass es eine Euro-Krise geben wird und einen starken Franken zusätzlich stärker als geplant sozusagen gegeben hat. Vieles weiß man natürlich nicht und insoweit gibt man einen Vorschuss. Man wählt und hofft, dass dann diese Person, die man gewählt hat oder die Partei, die man gewählt hat, im eigenen Sinne kluge Lösungen findet. Ökologisch gerecht, sozial gerecht, freiheitlich gerecht, wie auch immer. In gewisser Weise ist es eine Art Vorschuss, den man gewährt, denn mit den vielen Sachgeschäften kann sich real niemand von uns beschäftigen. Wir haben alle unsere Spezialgebiete, aber über alles sind wir alle nicht orientiert.
Das heißt, wir delegieren unser Vertrauen oder sprechen unser Vertrauen dann der Person aus, die halt eben am vertrauenswürdigsten erscheint.
So ist es und wir haben natürlich auch Erfahrung. Wir wissen, wie eine freisinnige Partei, eine sozialdemokratische und so weiter Partei bislang sich verhalten hat. Wir wissen in etwa, wohin sie sich bewegt. Wir kennen ihre Grundlinien. Wir wissen ungefähr auch die Konstellation. Insoweit ist es schon rational zu sagen, wir delegieren es an die bewährten Kräfte. Nur das tun wir eben zunehmend weniger. Wir sind nicht mehr ganz so sicher, ob jetzt die A-Partei oder die B-Partei unsere Partei ist. Wir erleben sie auch nicht mehr so ganz sicher in ihrem Verhalten, ihrem Koalitions- und Abstimmungsverhalten. Und das erschwert natürlich für die Parteien auch die Kommunikation. Also wir haben schon damit zu tun, dass wir weniger mit den Parteien verbunden sind, sehr kritisch beobachten, was sie tun, zunehmend kritisch. Und jetzt müssen die Parteien auf diese Kritik quasi reagieren.
Sie sagen jetzt, bisher haben wir uns eben darauf stützen können, das ist so, das ist so, das ist so. Die Parteien selber scheinen alle die gleichen Themen am Schluss dann bearbeiten zu müssen, weil sich die Dinge auch verändert haben. Also Fukushima-Effekt plötzlich, wo die Grünen jetzt wahnsinnig profitieren davon, wenn man so will, weil die Grünen sich zu Beginn schon gegen Atomkraft gestellt haben und die anderen Parteien jetzt hinterher auch natürlich sagen müssen, wir wollen aussteigen und so weiter und so fort. Das ist natürlich für mich als Wähler schwer zu sagen, wenn alle die gleichen Themen besetzen, wen soll ich denn überhaupt wählen?
Das stimmt, es ist sowas wie ein Agenda-Setting festzustellen, wo bestimmte Themen in den Mittelpunkt gestellt werden, häufig getrieben von der Aktualität, von scheinbaren Sachzwängen und scheinbar von der Opportunität geprägt. Wenn wir das oder jenes Thema bewirtschaften, dann haben wir die Herren und Frau Wähler sozusagen hinter uns.
Das heißt, es ist auch eine kurzfristige Angelegenheit.
In der Tat. Ich glaube, wesentlicher Wuch ist die Veränderung. Wir haben lange Zeit feste Parteibindung gehabt, zumal in der Schweiz. Medien, die genau das repräsentiert haben, man war sozialdemokratisch, freisinnig oder SVP-orientiert, bediente sich aus den Medien, vertraute und es gab eine enge Kommunikationsgemeinschaft. Das ist jetzt natürlich weniger der Fall. Man ist beweglicher, man entscheidet situativ anders, die Konfliktlinien verlaufen auch anders. In der Mitte bewegt sich, wie wir wissen, sehr, sehr viel. An den Rändern hat sich das mehr oder minder klarer konturiert. Und das führt natürlich dazu, dass ständig geguckt werden muss, mit welchem Thema, mit welchem Kandidaten, mit welcher Kandidatin gewinne ich möglicherweise Aufmerksamkeit. Damit ein Thema und kann ich das Thema positiv für mich besetzen, möglicherweise dann auch entsprechende Wahl- oder Abstimmungsfolge erzielen.
Erklärt denn das mitunter auch dieses, fast jede Partei wirbt im Moment mit der Schweiz?
Das ist sehr auffällig, da haben Sie völlig recht, die Beobachtung macht man sofort. Es hat sicher auch damit zu tun, dass im ganzen Umfeld sehr viel Instabilität ist. EU-Europa befindet sich in einem schwierigen Prozess, anhaltend, jetzt hat sich dieser Prozess verschärft und da versucht man natürlich so eine eigene Position zu definieren und zu sagen, wir in der Schweiz, aus Liebe zur Schweiz oder. Das heißt, man fokussiert natürlich drauf und will die Swissness in gewisser Weise betonen.
Es sagen ja auch ganz viele Politiker, ich stehe für Bewährtes, ich bin ehrlich, ich bin bodenständig, mir können Sie vertrauen. Mitunter hat man auch den Eindruck, wenn man da so fest darauf beharrt, dass das so sein soll. Wie wollen denn diese Damen und Herren die Probleme lösen, die anstehen?
Ich glaube, man versucht eigentlich Stabilität zu garantieren und die Wähler und Wählerinnen fragen ja nachher nicht unbedingt, wie ist ein Ergebnis zustande gekommen. Die Wählerinnen und Wähler wissen auch, die Lage ändert sich, man muss irgendwie neue Entscheide treffen, denken Sie an die Nationalbankentscheide. Ich glaube, das wissen alle Wählerinnen und Wähler. Sie wollen aber sozusagen das Gefühl haben, dass sie sich verlassen können, dass gewisse Regeln einfach eingehalten werden bei der Instabilität, die insgesamt existiert. Wir haben halt sehr mobile Gesellschaften, hochgradige Fragmentierung, immer weniger gemeinsame Themen. Die Themenhaushalte variieren kräftig und das führt natürlich zu der Notwendigkeit, nach stabilen Ankerpunkten zu suchen. Und da sind Personen scheinbar die Antwort auf eine hohe Volatilität von Themen und Problemen. Da gibt es einen Herrn und eine Frau, die scheinbar garantieren, es soll so und so mit mir solide weitergehen.
Das heißt, eine Person unter Umständen auch eine Person und ein Thema.
So ist es. Wir haben sicher die Problematik, dass wir so im Sinne von Max Weber, einem Soziologen, der sich mit dieser Frage immer beschäftigt hat, der charismatischen Führerschaft. Also wie legitimiert sich Politik und wie stellt sich Politik dar? Und da spielen natürlich Personen, vielleicht auch charismatischere Personen, eine große Rolle. An sie delegiert man, je turbulenter das wird, das Vertrauen und hofft, dass sie das zu guten Wenden oder die entsprechenden Ziele, die man selber auch zu verfolgen scheint und glaubt, mitverfolgen. Es ist eine Gefahr.
Man sucht sich ja auch starke Führerfiguren. Es wird im Moment viel beklagt, es sei Beliebigkeit und Formlosigkeit, es sei niemand mehr da, dem man wirklich vertrauen könne, weil eben diese Personen für nichts mehr stehen. Würde das eigentlich auch bedeuten, dass eine Demokratisierung der Politik stattgefunden hat, im Sinne von Politiker sind genau gleich wie du und ich. Sie haben nämlich auch keine Ahnung von
der Welt. Ja, vielleicht aber mit dem Risiko der Hierarchisierung. Also wenn man so will, die Parteien selbst haben nicht mehr so viel Zulauf. Sie werden mehr über ihre Führerpersönlichkeiten wahrgenommen. Das hat Vorteile. Man reduziert gewisserweise das Parteiprofil auf eine bestimmte Person oder eine Personengruppe. Der Nachteil natürlich ist, dass man dann Personen portiert und auch stark in einer Art, in Anführungszeichen jetzt bitte zu begreifen, Führerpolitik kommt, also eine Politik, die stark von Einzelpersönlichkeiten geprägt wird. Das ist für den demokratischen Prozess nicht nur vorteilhaft und wie man weiß, für Parteien auch nicht nur vorteilhaft. Erinnern sich an Tony Blair und seine New Labour Party, also um eine Person wird eine ganze Partei aufgebaut. Wir haben ähnliche Phänomene in der Schweiz. Das schafft Abhängigkeiten für die Parteien von Personen. Und Personen wiederum sind natürlich dann, wenn sie viel Einfluss erlangen, plötzlich die Träger des politischen Willens. Das fehlt dann eigentlich wiederum an der demokratischen Opposition.
Weil ein grober Widerspruch unseres demokratischen Absolut. Selbstverständnisses.
Absolut.
Inwiefern ist denn eine nicht persönlichkeitsbezogene Form von Wahlkampf überhaupt denkbar?
Sie war wahrscheinlich immer ein Mythos und eine Illusion. Man hat immer Personen und Persönlichkeiten gehabt und Sie wissen, Ständeräte oder Nationalräte oder Regierungsmitglieder werden ja sozusagen auch als Personen gewählt. Sie haben dann verschiedene Aufgaben, entweder als Parlamentarier oder in der Exekutivfunktion und man erwartet dann Unterschiedliches von ihnen. Es war aber sicher und ist sicher ein Mythos zu glauben, vormals gab es sozusagen solide Parteien und die waren identisch mit den Personen. Es gab immer starke Persönlichkeiten. Die Frage ist einfach nur, wie stark auf die Person gespielt wird, wie weit die Person herausgestrichen wird oder als besonders dargestellt wird. Oder ob man nicht die Person sozusagen mehr als Hintergrundfigur sieht. Ich glaube, in der Schweiz haben wir es jetzt zu tun, dass die Personen mehr nach vorne gestellt werden und die Hintergrundperson weniger sichtbar wird.
Das war früher anders.
Das war sicher anders, weil das gesamte Verhalten ja auch so war, dass man darauf achtete, dass niemand sein Köpfchen zu hoch hielt, dass man darauf achtete, mehr oder minder doch im Konsens sich zu entwickeln. Und gerade bei Exekutivpolitikern wurde auch ständig erwartet, dass sie ja kollegial handeln können, dass sie dem Prinzip der Kollegialität des Amtsgedankens entsprechen können. Das sieht man bei den Entscheidungen ja auch noch heute, wenn sie schauen, wie dort gewählt und entschieden wird, beispielsweise bei den Wahlen für Regierungsräte. Anders sicher im parlamentarischen Kampf, also wo Nationalräte gewählt werden und noch wieder etwas anders bei den Ständeräten, wo ja auch mehr die Repräsentation eines Standes erwartet wird und weniger einer Partei im engeren Sinne.
Bedeutet denn Wahlkampf per se mehr Showbusiness als politische Realität oder?
Das mit Sicherheit. Also es ist sicher immer so gewesen, dass natürlich der Wahlkampf der Moment ist, wo sozusagen ein Kampf entsteht um Personen, um Themen und Sachen, auch um in der Gesellschaft die Aufmerksamkeit natürlich zu finden, die man immer finden musste. Sie ist ja nicht automatisch gegeben und die Leute mussten davon überzeugt werden, Achtung, es ist Wahl, ihr könnt vielleicht eine Richtungsentscheidung treffen. Das ist immer der Fall gewesen und natürlich hat es immer Show-Elemente und Showbiz-Elemente gegeben. Nun hat sich das sicher verschoben und verändert. Man spricht auch in der Schweiz von einer Amerikanisierung. Man setzt mehr Marketing-Tools ein, man hat Kommunikationsberater, man setzt PR-Strategen ein, man setzt auf Slogans, man versucht mit bestimmten Inszenierungen Aufmerksamkeit und so weiter zu gewinnen. Das ist neu. Das nennt man mitunter auch Professionalisierung. Man kann aber auch eher sagen, eine Amerikanisierung, eine Anpassung an Horse Races, Wettbewerbsgedanken nimmt immer mehr zu. Und dann spielt natürlich der Wettbewerb die größere Rolle, nicht so stark das Thema oder die Partei.
Also wer liegt vorne, diese Berichterstattung im Sinne von Puls fühlen, können die mehr Sitze machen, wenn sie mit denen, die anderen, nicht mit den, das geht ja dann eigentlich nie mehr um die Themen und eigentlich auch nicht mehr so sehr um die Personen, sondern vielleicht eher um
Machttechnik, oder?
Ja?
Ja, so Machttechnik, wo man dann nur denkt, wer einen Bundesrat stellen kann und Nachwahl und zu welcher Position wird denn die Nachwahl stattfinden, was hat das mit den Wahlen davor zu tun? Es wird stark zum zum Horse Race, zum Rennen gemacht, zum Wettbewerb gemacht. Und der Wettbewerb wird natürlich von den Medien befeuert. Die Medien interessieren sich natürlich für den Wettbewerb. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, wer hat die Nase vorn, welche Prozente können sich wohin verschieben, was heißt das eigentlich? Wir wissen alle, sehr viel wird sich im Schweizer Parteiensystem nicht verändern. Mhm. Wir wissen alle, dass das Prinzip der Konkordanz, das Prinzip der Kollegialität und so weiter relativ stabil ist, nachher auf der Regierungsebene.
Für mich als Wähler oder Wählende führt das ja nur zu einer weiteren Komplizierung des Umstandes, wenn ich den wählen soll, weil ich ja nicht unbedingt die stärkste Partei wählen möchte oder die Partei, die jetzt sich nach vorne gearbeitet hat, weil jetzt aufgrund dessen und dessen Sachverhaltes sie sich jetzt im Sinne des Pferderennens nach vorne gearbeitet. Also ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Schuss ins Bein der Politik, wenn sie das Gefühl hat, das würde funktionieren?
Ich glaube, es wird für die Politik auch kritisch, denn man sieht ja über die Jahre, über die lange Zeit, Herr Hug, der Anteil der Wählenden und Abstimmenden ist rückläufig. Der Aufwand, der getrieben werden muss, um die Leute an die Urne zu kriegen zur Abstimmung, wird immer größer. Ich muss immer mehr kommerzielle Kommunikation einsetzen, Anzeigen bezahlen, Plakate kleben, Flyer und was weiß ich was alles machen an Veranstaltungen, um die Leute zu bewegen. Zugleich wissen wir aus den empirischen Daten, der Austausch zwischen den Gewählten und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort nimmt ab. Veranstaltungen werden gar nicht besucht, sie tauchen in den Medien auf, ganzseitige Anzeigen, Medienpartnerschaft der verschiedensten Medien mit gewissen Personen und Kandidierenden, die finden natürlich noch statt im größeren Maß, aber ansonsten hat man den Eindruck, es mediatisiert sich immer mehr und immer deutlicher und das Ganze kostet Geld und das präferiert natürlich die Parteien oder die Kandidierenden, die viel Geld haben und es schließt eher die Kräfte aus, die weniger Geld haben, die weniger Ressourcen haben, um Kommunikation zu kaufen, PR zu organisieren, Werbung sozusagen zu machen.
Das heißt einmal mehr auch eben eher Bratwurst, Ballone, Aufkleber statt Inhalte und Debatten.
Eindeutig, weil man versuchen muss, dann bei den wenigen Gelegenheiten, die man hat, am schönen Sonntagmorgen dann jemand zusammenzubekommen oder zu einem Morgenessen zu bewegen, um dort sozusagen die Leute zu erreichen. Das war immer schwierig, aber das nimmt natürlich einfach zu.
Ich möchte, bevor wir über den Wandel der Politik oder des Wahlkampfes jetzt auch im Hinblick auf die letzten Wahlen vor 4 Jahren, bevor wir darüber reden, möchte ich eine erste Musik spielen, die Sie sich gewünscht haben. Es ist Tom's Diner von Susan Vega. Wie kommt es zu dieser Wahl?
Ach, das hat damit zu tun, dass ich auf die Interpretin mal gestoßen bin und sie dann sehr schön fand. Sie ist so etwas, wo ich ab und zu ins Träumen gerate und da fühle ich mich einfach wohl dabei.
She does not really see me 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Da, 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 da.
Susan Vega, Tom Steiner, Musikwunsch vom heutigen Fokusgast am Ottfried Jarren, Professor für Publizistik und Medienwissenschaft an der Uni Zürich. Ottfried Jarren, wir haben ein bisschen über das, was uns entgegenkommt im Wahlkampf gesprochen, was uns im Wahlkampf 2011 entgegenkommt. Wo sehen Sie die größten Unterschiede zum Wahlkampf von 2007, von vor 4 Jahren?
Also auch da war schon auffällig, Herr Hug, dass man sich bemüht hat um Aufmerksamkeit. Man ließ große Trucks durch die Schweizer Lande fahren und suchte sozusagen darüber Möglichkeiten. Dieses Jahr, Sie wissen, gab es Velotouren oder Wandertouren. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist tatsächlich der Einsatz der neuen Technologien. Twitter, Facebook und andere, die sogenannten Social Media. Wahlkämpfe sind ohnehin immer so Punkte, wo man neue Techniken einsetzt. Sie werden sich erinnern, im letzten Jahr ging es um die Frage, wer hat eine Homepage, Websites, was machen die National- und Ständeräte und was läuft da eigentlich ab? Da hatte man die Vorstellung, alle würden jetzt auf diese Sites gehen, sich bestens informieren, um dann rationale Entscheidungen zu treffen. Wenn man empirisch hinguckt, der war relativ wenig. Also Wahlkämpfe sind immer so Phasen, wo man moderne Techniken, die man aus der Werbung, dem Marketing kennt, einsetzt. Das nimmt deutlich zu. Es gibt ja richtige Rankings, wo gesagt wird, welcher National- und Ständerat hat oder Kandidat, Kandidatin hat eigentlich welche Qualitäten insgesamt erreicht. Ich glaube, das ist das Gemeinsame. Damals ging es noch um andere Techniken als in diesem Jahr.
Das heißt, mehr Netz, mehr Twitter, mehr Facebook. Man sagt ja auch, seit Barack Obama seinen Wahlkampf beziehungsweise seine Wahl entscheidend auch gemacht hat, dank den neuen Technologien, dass das jeder haben muss und jeder haben muss. Wie würden Sie als Profi jetzt den Auftritt dieser Kandidierenden beurteilen, den Sie so, was Ihnen da so entgegenkommt?
Es gehört zu den ewigen Mythen, dass man glaubt, dass was in den USA läuft, sozusagen ein Erfolgsmodell sei und hier anzuwenden. Was haben wir in den USA? Dort haben wir 2 Kandidierende, einen Republikaner und einen Demokraten. Die treten gegeneinander an. Das ist wirklich Mann gegen Mann oder Mann gegen Frau, wie auch immer.
Das ist eigentlich ein Boxkampf.
Das ist ein klassischer Boxkampf und da ist auch klar, da weiß ich, ich kann auf die eine oder die andere Seite gehen, da kann ich über das Internet Werbung machen und so weiter. Aber hier, wenn ein Kandidat ganz viele Follower hat, was heißt denn das eigentlich? Gewählt wird er oder sie in einem Wahlkreis. Wir haben keineswegs eine sozusagen One-to-One-Show. Wir haben eine ganz andere Struktur. Gewählt wird zum Schluss sozusagen ja auch niemand, der als Präsident oder Präsidentin agiert, sondern es sind dann Abgeordnete, die wiederum in Fraktionen organisiert sind, die wiederum sich verständigen müssen, um ihre Wahlen in den Bundesrat und so weiter überhaupt vollziehen zu können. Wir haben es klassischerweise mit Koalitions, wenn man so will, Situationen und Regierungen zu tun. Und das ist was völlig anderes als im präsidialen System der Franzosen, wo in der Tat Personen gegeneinander antreten oder dem amerikanischen System oder auch dem britischen System als Mehrheitssystem. Also es wird völlig übersehen, dass wir hier eben keine Mehrheitssysteme haben, sondern mühsam, schwierig, miteinander verflochtene Koalitionsstrukturen haben. Und die Personen, die gewählt werden, handeln dann mit anderen Personen die Leute aus, die dann die Regierung übernehmen können. Aber Herr Obama, wenn er gewählt ist, bestimmt alles, den gesamten Apparat, die gesamten Bedingungen, die er hat. Er darf, wie wir wissen, nicht mitregieren, kann gewisse Vorlagen machen, aber es ist ein ganz anderes System.
Das spricht eigentlich für mehr Vielfalt in den Auftritten, oder?
Das spricht in der Tat für die Vielfalt, auch die regionalen Unterschiede. Die Parteien in der Schweiz sind nach wie vor hoch differenziert. Sie mögen das mit der Wahlpropaganda denn vereinheitlichen, das tun sie aber nicht vollständig. Erstens, in den 4 Sprachregionen gibt es Varianz, die muss es geben. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass nicht eine Person dominiert. Wir wissen, die SVP in Zürich und die in Bern, da liegen Welten dazwischen und es gibt auch wieder unterschiedliche Sichtweisen auch in anderen Parteien. Das ist eigentlich sehr europäisch, dass Parteien in Europa eigentlich keine Wahlkampfmaschinen sind wie in den USA. Dort schließt man sich zusammen, um Mandate zu holen im Repräsentantenhaus, im Senat oder eine Mehrheit für ein Präsidialamt zu erringen und dann löst man sich faktisch wieder auf. Parteien spielen in den USA eine untergeordnete Rolle. Hier sind sie wichtiger, sie sind auch nicht so wichtig, weil Abstimmungen auch ein wesentliches Element der Schweizer Demokratie bekanntlich sind, aber sie sind wichtiger, weil sie auf Dauer gestellt sind und weil sie lange Traditionen haben und auch Wahlen und nicht nur diese Wahlen organisieren, sondern danach die Wahlen von Richtern und so weiter und so weiter.
Ich habe gelesen, dass einer der Kandidaten für diese National- und Ständeratswahl gesagt hat, ich brauche kein Internet, ich bin bei den Leuten. Macht dieser Mann einen Fehler?
Ich glaube nicht. Wenn er es gut macht und er kann es gut machen, wird er im Dialog mit seinen Wählerinnen und Wählern sein. Er hat seinen Wahlkreis. Er kann dort versuchen, mit den Wählerinnen und Wählern in Kontakt zu kommen. Er kann es machen durch personaler Auftritt. Er kann es machen durch Post, Mailing, ganz normale Versandaktion. Er kann es machen durch entsprechende Veranstaltungen, die er organisiert, um an seine Zielgruppen heranzukommen. Dass so viele auf eine Site gehen und dann glauben, aufgrund dieser Aktivität, dann die Kandidierenden, den Kandidierenden zu wählen, das glaube ich nicht.
Also allein Traffic, wie man so schön
sagt,
generiert noch keinen Sitz.
Sie müssen ja dann sich dorthin bewegen. Aber welche Schweizerinnen und Schweizer machen das? Wer eigentlich kennt die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme? Die Minderheit. Das ist eine kleinste Minderheit. Das kennen wir auch aus der Forschung. Es sind ganz kleine Gruppen, die sich überhaupt dafür interessieren. Und natürlich gibt es Smartvotes. Es gibt eine Reihe von Anbietern, die ständig vergleichen. Die Medien tragen dazu bei. Sie zeigen, ob jemand links oder eher rechts positioniert, in welchen Sachgeschäften, wer wo steht. Das ist sehr hilfreich und Smartvote und andere Dinge sind auch sehr hilfreiche Tools. Die Mehrzahl von uns vergleicht aber nicht und schaut sich das gar nicht an, kann das auch gar nicht machen. Es ist eigentümlich, dass in der Wahlsituation so getan wird, als sei alles transparent und als könne man alles sozusagen haben und wenn man es habe, würde man eine rationale Wahl treffen.
Auch also das tut man da nicht. Die Situation ist ein bisschen überhitzt, kann man sagen.
Sie ist überhitzt und sie hat natürlich mit dieser Annahme zu tun, man müsse jetzt eine rationale Wahl treffen und die muss sachlich begründet sein und der demokratische Souverän muss sozusagen genau wissen, warum, wieso und weshalb er das tut und so weiter. Dabei, wir wissen alle, 4 Jahre sind lang, danach entstehen Situationen, Gesundheitssystem, wer weiß, was man dort entscheiden muss. Niemand weiß das für die nächsten 4 Jahre. Also kann man eigentlich nur sagen, grosso modo, in diese Richtung wird er oder sie als mein Kandidat gehen mit seiner Partei. Das kann ich eher prognostizieren.
Wenn man sich ein bisschen durch diese Kandidatenseiten klickt, dann sieht man glücklicherweise Vielfalt. Das finde ich schon mal wohltuend. Ja. Man sieht aber auch große Unterschiede im Bewirtschaften. Mitunter ist es sehr handgestrickt. Es ist nicht mal nur eine Generationenfrage, als dass jetzt Politiker X, der älter ist, einen anderen oder einen schlechteren Auftritt hätte als Politikerin Y, die jünger ist. Wie erklären Sie sich das?
Es hat natürlich auch damit zu tun, wenn Sie lange schon im Politikgeschäft sind, ein gutes Netzwerk haben, getragen werden vom Gewerbeverband oder anderen Organisationen von den Gewerkschaften, dann haben Sie natürlich schon Ihre Unterstützerkreise. Dann wissen Sie auch über diese Netzwerke läuft einiges. Alle, die neu anfangen, die müssen erstmal überhaupt für sich Aufmerksamkeit finden und müssen natürlich sich irgendwie positionieren, damit man weiß, wo könnten sie denn möglicherweise für stehen. Die bereits wieder zu Wählenden haben natürlich andere Netzwerke und wissen das auch. Sie haben auch einen Prominenzfaktor, spielen im St. Gallischen und wo immer eine gewisse Rolle, sind bestens bekannt und vernetzt. Die können natürlich auch anders agieren, werden im Hintergrund dafür sorgen, dass die nötigen Informationen bereitgestellt werden, aber schaffen vieles über ihre Persönlichkeit, die schon eingeführt ist. Sie haben auch einen Medienbonus.
Wie schaffen sich denn Politiker überhaupt ein Profil, eine Art Unverwechselbarkeit? Das wird ja schwierig vor dem Hintergrund der Themen, die wir besprochen haben, dass alle dasselbe plötzlich sagen.
Das ist sicher schwierig. Ich denke, dass die Berichterstattung, das sieht man ja auch aus den Reden, auch in den Printmedien, geht ja leider immer mehr zurück. Sie wissen früher die richtigen protokollarischen Berichte, was sich im Ständer- oder Nationalrat tut. Das ist vielleicht noch im Netz zu finden, aber weniger in der NZZ oder in anderen Medien. Die Berichterstattung geht zurück. Die Berichterstattung im Fernsehen ist auch reduziert. Da werden 3, 4, 5, 6 Votanten gezeigt. Meist sind es diejenigen, die in den Fraktionen maßgeblich sind in den Sachgeschäften. Ich denke, vieles spielt dann doch im Wahlkampf und im Wahlkreis und unter diesen Bedingungen. Das heißt, man ist dort vor Ort, man hat die Vereine, man hat den Austausch mit den entsprechenden Umfeldorganisationen, man ist katholisch und pflegt die entsprechenden Organisationen oder eben reformiert und pflegt das. Also ich glaube, diese Punkte spielen nach wie vor eine große Rolle und die Bekanntheit wird dann beeinflusst von Sommerfesten und anderen Aktivitäten, die man macht und dem kontinuierlichen Anwesensein.
Jetzt Ist es klar, dass jede Politikerin und jeder Politiker oder angehend, ja, die eben gewählt oder wiedergewählt werden wollen, auch eben das wollen und dementsprechend bereit sind, Dinge zu tun? Also der Parteipräsident verteilt Sonnencreme und der Ständeratskandidat lässt eine App von sich anfertigen, die man kitzeln kann, die dann lacht und versucht so in Dialog zu treten mit seinen Wählern. Aber die Frage, die sich dann dennoch stellt, ist, warum tun die Menschen das?
Also ich glaube, sie tun es deshalb, weil sie einfach darüber die Aufmerksamkeit, Herr Hug, erreichen. Ob es dann nachher genutzt wird, wie viele Leute wirklich auf der Site waren, das kann man ja prüfen. Oder wie viele in der App überhaupt genutzt werden, ist ja die zweite Sache. Man ist dann einfach mit dabei, man ist modern. Es kommt natürlich auch über die Beratungsindustrie. Faktisch glauben ja alle, sie bräuchten Berater. Die Parteisekretariate wollen Beratung haben, kaufen Beratung ein. Dann müssen natürlich auch die entsprechenden Regionalparteien sich überlegen, ob sie sich beraten lassen. Dann haben sie fast einen Automatismus. Durch Beratung entsteht natürlich auch der Druck zu den gleichen Tools. Wir kennen es aus der Managementberatung. Alle haben dann die gleichen Tools, alle setzen SAP an. Alle haben die gleichen Methoden. Das heißt, es gibt eine Art von Schematisierung, die man scheinbar bedienen muss. Das muss man nicht in allen Regionen machen, aber in den Großstädten, in den Ballungsräumen, in den großen Agglomerationen gibt es natürlich einen Zwang zur Imitation. Das haben Sie auch in anderen Industrien. Schauen Sie sich mal die Autoindustrie an. Da imitiert der eine Konzern den anderen. Es ist eigentlich alles gleich. Große Autos oder kleine, jetzt Elektroautos, vorher gab es eben keine. Also es gibt so einen Imitationsdruck. Und daran erkennt man natürlich, dass der Marktdruck, der Wirtschaftsdruck auch in diesem Bereich der Politik an Bedeutung gewinnen.
Das würde eigentlich dafür sprechen, die Regeln zu brechen und alles anders zu machen, als einen Berater vorschlagen und einschlägige Literatur auch.
Das glaube ich auch. Es ist halt nur so, dass sie kandidieren dann häufig natürlich, und sie sind in einer großen Konkurrenzsituation, lieber auf der sicheren Seite wählen wollen. Sie wissen, dass auch die Industrie möchte auf der sicheren Seite sein, dann bauen wir doch lieber alle große Autos, ob es jetzt vernünftig oder unvernünftig ist. Es gibt einen Imitationseffekt. Und dieser Imitationseffekt, der übrigens überall passiert, in Schulen, Universitäten, überall gibt es Imitation. In Spitälern übrigens auch. Den haben wir natürlich auch hier. Und das ist schon sehr mutig, wenn man abweichend ist, weil man nicht weiß, lag es an meiner Abweichung oder lag es daran, dass das Konzept nicht gereicht hat. Also das wird dann schwieriger.
Man könnte ja dann auch Leute enttäuschen, die auf einen gesetzt haben. Ich meine jetzt nicht die Wählenden, sondern die Unterstützenden und so weiter. Man muss die Leute ja auch anders überzeugen von sich selbst, wenn man einen anderen Weg geht als alle anderen.
So ist es. Das ist schwieriger zu begründen und man setzt ja Ressourcen ein, Zeit, häufig auch, wie wir wissen, Geld, teilweise ja viel Geld. Und man will sich natürlich nicht nachher selbst den Vorwurf machen müssen, man habe falsch alloziert, die Mittel sozusagen falsch eingesetzt. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Druck und dieser Druck führt zu der Homogenisierung und führt auch dazu, dass sich alle in die Mitte bewegen. Am liebsten möchte man ja alle nur Mittelpartei sein und so möglichst die Flügel gar nicht zeigen und auch die Differenzen gar nicht zeigen. Das kann man nachher bei Sachgeschäften wieder
tun. Also wie der beste Tisch im Restaurant, alles sehen, kein Durchzug, immer den Kellner im Blick und kurzer Gang auf die Toilette.
Ja. Es drängen sich, Sie haben recht, es drängen sich alle ständig in der Mitte, weil sie glauben, da ist sicher, da kann einem am wenigsten passieren, bloß keinen Flügel markieren.
Nur hilft mir als Wähler das eigentlich nicht so viel, oder?
Es hilft wenig. Es hilft deshalb wenig, weil natürlich die großen Zukunftsfragen, die natürlich auf dem Tisch liegen, die was zu tun haben mit sozialer Sicherung, die was zu tun haben mit der Gesundheitsvorsorge, die was zu tun haben mit demografischen Trends, also Überalterungsproblemen und den Folgen daraus oder auch mit der doch sehr zunehmenden Mobilität, mit all den Folgen. Das wird andiskutiert, aber man sieht, so richtige Lösungen findet man da nicht. Also es gibt große Themen, aber sie sind sehr schwer rüberzubringen und sie werden eigentlich auch nicht richtig diskutiert.
Jetzt könnte man natürlich ganz zynisch sagen, wenn es die Realpolitik schon nicht schafft, diese Themen anzugehen, warum soll es denn der Wahlkampf können?
Das ist richtig. Es ist schon so, dass natürlich im Wahlkampf in der Regel versucht wird, das Profil so rund zu machen, dass es wirklich nur rund ist und die eckigen Themen möglichst auch beiseite zu legen. Die Themen, wo man keine Antworten drauf hat, darauf zu verzichten. Das gehört natürlich zum Wahlkampf, also auch zum Marketingstil dazu, dass man die Stärken zeigt, die vermeintlichen Stärken, auch die tatsächlichen, aber alle Dinge ansonsten lieber ruhen lässt, auch den Streit, den innerparteilichen Streit, den Richtungsstreit oder den Streit um Ziele, den unterbindet man natürlich in diesen Phasen ganz gezielt.
Möchten wir als Wähler denn überhaupt, dass die Politiker das anders machen würden? Weil wenn man sagen kann, ja, ich bin noch froh, wenn es einen Politiker gibt, der die Rolle des Politikers erfüllt.
Ja, nee, Sie haben recht, es ist so eigentümlich, ist ja, man will nicht, dass gestritten wird, man will gute Lösungen. Aber dass man zu Lösungen natürlich einen Streit braucht, das akzeptiert man, soweit es im Parlament stattfindet, aber man möchte gar nicht so viel davon wissen. Also in gewisser Weise ist das ein sehr ambivalentes Vorgehen. Und der Kampf um die besten Leute, um die besten Ideen und die besten Lösungskonzepte, der soll geführt werden, aber an dem möchte man wiederum auch nicht teilhaben, es sei denn, man ist selbst betroffen oder Spezialist in dem Gebiet. Nur ist man häufig nicht Spezialist genug, um das sich zu beteiligen. Man sieht ja auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Prozessen dieser Art, Abstimmung, auch Sachgeschäften, ist sehr bescheiden.
Es braucht halt Zeit und Engagement.
Es erfordert sehr viel Zeit, sehr viel Engagement. Und man delegiert es lieber, um dann wieder unzufrieden zu sagen, ja, die können es ja ohnehin nicht. Oder sie streiten immer, das mögen wir eigentlich auch nicht so gerne. Oder nachher machen sie sowieso wieder mit den anderen zusammen, das haben wir auch nicht so gerne. Also ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, seit es Politik ist. Weil Politik ja nicht eins zu eins alles umsetzen kann, was Sie oder ich möchten, sondern Politik muss sich wieder einlassen auf sachliche Dimensionen, muss es aushandeln, muss es mehrheitsfähig machen und letztlich irgendwelche Koalitionen schmieden.
Und muss natürlich mehr denn je, glaube ich, auf Dinge reagieren, wo man früher immer gesagt hat, wir können immer noch die Agenda setzen.
So ist es. Oder? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass ich auch andeutete mit globalen Veränderungen. Es ist nicht alles mehr kontrollierbar. Der Nationalstaat kann machen, was er will, aber er ist eingebunden in nationale Sicherungssysteme, in ökonomische Zusammenhänge. Wir erleben es gerade. Das hat Konsequenzen. Sie müssen reagieren, ob Sie wollen oder nicht. Sie können sich auch nicht abschotten vollständig, weil Sie sind einfach in diesem Teil mit drin. Und selbst wenn Sie sich abschotten, haben Sie ökologische Probleme, die woanders ausgelöst werden, selbst auf anderen Kontinenten. Die wirken sich auch hier aus. Also ich glaube, man merkt die Vernetztheit von Welt und die Globalität, ob sie jetzt europäisch ist oder darüber hinaus. Und das wirkt sich natürlich auf die Problemlagen und damit auf den notwendigen Handlungsdruck der Politik schon aus.
Das würde auch dafür sprechen, dass man im Wahlkampf vielleicht andere Regeln aufstellt, also für mich als Wählenden, als Wähler, der dann andere Tests machen kann mit den Kandidaten, als zu fragen, was ist deine Lieblingskrawattenfarbe und dein Lieblingsessen und Hobby und Laufen.
Ja, das wird zum Teil ja schon versucht, indem man einfach so anhand von Votes wie Smart Votes oder Tools, wo man versucht natürlich zu zeigen, wie haben sich Personen entschieden. Und das wird ja auch mal versucht, die Positionierung sozusagen rauszubekommen anhand von Sachgeschäften. Das finde ich sehr gut. Es ist eigentlich sehr gut in der Schweiz entwickelt, dass Sachgeschäft und Verhalten in relativen Zusammenhang gebracht werden und auch dokumentiert sind und man sehen kann, in welche Richtung sozusagen so etwas geht. Das ist, glaube ich, schon noch ein deutlicher Unterschied zu anderen demokratischen Systemen, wo sozusagen man sich eher hinter der Liste versteckt.
Hier das kommt mir aber auf dem Plakat, wenn ich durch die Landschaft fahre, nicht entgegen.
Nein, das ist sicher nicht so, aber wir haben es natürlich schon stärker noch mit Personen zu tun, als zum Beispiel in anderen Systemen, wo sie über Listen wählen, nicht? Oder wo nur ein Teil, wie im deutschen System beispielsweise, wird die Hälfte gewählt über die Liste und eine nur die Hälfte über die direkte unmittelbare Wahl. Und diese Listenkandidaten sind dann die Parteikandidaten, die einfach nach der Parteilogik gewählt werden. Ich glaube, der Unterschied ist schon dieses direkte, unmittelbare Wählen. Das führt zur stärkeren persönlichen Verantwortung, die insgesamt wahrgenommen wird. Aber in der Wahlkampfsituation ist klar, da geht es eigentlich nur noch darum, das Gesicht zu zeigen und dass man hübsch aussieht und hoffentlich auch das Amt nachher ausfüllen kann.
Lächeln.
Lächeln.
Ausfüllen. Hauptsache.
Unbedingt.
Wir zaubern jetzt ein Lächeln auf Ihr Gesicht, weil wir erfüllen Ihnen einen Musikwunsch.
Danke.
Billy Joel, Moving Out. Billy Joel, kommt es dazu?
Das ist stärker über meine Frau geprägt, die mich auf ihn aufmerksam gemacht hat, auch auf die Familienbiografie, die dahinter ist. Und das hat mich doch beeindruckt. Die Musik gefällt mir auch. Sie ist sozusagen ein Aufsteller für mich. Comes apart.
moving out. I'm moving out.
Billy Joel mit «Moving Out», der Musikwunsch vom heutigen Fokusgast am Ottfried Jarren, Professor für Publizistik und Medienwissenschaft an der Uni Zürich. Ottfried Jarren, Politiker im Wahlkampf per se, aber Politiker überhaupt, leben ja in einem Spannungsfeld. Also wenn sie sich produzieren und profilieren, heißt es, sie sind Gefall und publikumssüchtig, Rampensäue, um es ein bisschen vulgär auszudrücken. Oder wenn sie halt stille Schafe sind und sich nicht vor die Kamera, vor die Mikrofone zerren lassen, sondern ihren Job machen, gelten sie als farblos. Gibt es einen Weg dazwischen?
Wahrscheinlich kaum, weil natürlich dieses Profil auch von den Medien miterzeugt wird. Es ist nicht, die Medien interessieren sich eigentlich nur für die Häuptlinge, weniger für die vielen Indianer, die ihr Sachgeschäft machen, die ihren Job haben, die nach Bern fahren und in den entsprechenden Kommissionen sitzen und dann nachher mitentscheiden und dann auch wieder ihren Job machen, die also sozusagen sich auf diese Dimensionen einlassen. Und daneben gibt es natürlich einmal die Gruppe derjenigen, die sozusagen Fraktionspositionen, Chefs sind, Parteichefs sind, in Vorständen sind, die einfach auch stärker nachgefragt sind, weil wie wollt ihr entscheiden, in welche Richtung geht eure Partei? Die sind natürlich dann auch stärker gezwungen, sozusagen auf diesen öffentlichen Bühnen sozusagen zu handeln. Oder sie tun es auch freiwillig, weil sie Karriere machen wollen. Wir wissen aber, dass die Bundesratspersönlichkeiten keineswegs sozusagen auf diesen Bühnen turnen, sondern häufig sozusagen eher mehr die Kompromissvermittler sind oder die Vermittler in Sachgeschäften sind und oder auch durchaus sachkompetent sind. Also ich denke, man muss schon hinschauen. Also diejenigen, die sozusagen immer auf der Rampe stehen und Juhu schreien, sind möglicherweise nicht die, die nachher Erfolg haben. Vielleicht haben sie mehr Geld, bekommen sie mehr Unterstützung von Verbänden, vielleicht kriegen sie auch mehr Verträge und andere Formen der Unterstützung, weil sie stark Dinge machen können. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber gibt es eben diese zweite Gruppe und dazwischen gibt es eine Reihe von vermittelnden Personen, die ja ihre Sachgeschäfte eigentlich machen. In den Medien sehen wir eigentlich immer nur die, die sozusagen prominent daherkommen.
Sie sagen jetzt die Medien, wir machen eine Radiosendung, also wir sind in dem Moment natürlich auch die Medien, reden allerdings, Sie kandidieren nicht zufälligerweise.
Nein, kandidieren nicht.
Und ich auch nicht. Aber sind wir denn wirklich schuld, ist vielleicht ein großes Wort, an der Gefallsucht oder der Profilierungsfreude der Politikerinnen und Politiker?
Ja, sicher mit, Herr Hug, weil je nach Medium, es wird natürlich stark die Prominenz gemacht oder die Elite wird natürlich von den Medien gemacht. Die Elite ist ja positiv besetzt. Man sagt, da ist eine Person, die ist kompetent, sie ist Wirtschafts-, Kultur- oder politikkompetent. Das akzeptiert man auch und das ist ja auch richtig. Meistens mit Sachkompetenz verbunden. Diese Personen werden mehr eingeladen, mehr nachgefragt, tauchen auch noch mehr auf. Daneben hat sich so die Severat-Prominenz oder Prominenz natürlich aufgebaut. Das sind dann die, die also gut sind für die Talkshows, die schön die entsprechenden Aufhitzer bringen oder die entsprechenden bösen Begriffe mal einsetzen oder die Tabus verletzen. Da sind natürlich durch die Kommerzialisierung im Mediensystem einige Ausreißer, die sich dann verstärken, nicht? Man macht dann sozusagen das Geschäft, indem man Tabus verletzt oder Tabus ritzt oder bestimmte Positionen annimmt. Da spielen natürlich sie, die Medien, mit.
Das würde heißen, wer am lautesten schreit, hat die größten Chancen vorzukommen. Ergo, wer mehr vorkommt, wird eher gewählt.
Ja, nicht mehr oben ohne, nicht? Sie werden sich erinnern an einen solchen Beitrag, wo man sich fragt, warum, was hat das mit dieser Partei zu tun, dass sie so etwas tut? Also man sucht dann die Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeit willen. Das finde ich auch durchaus heikel, weil es führt zu Tabuverletzungen. Das führt dann auch zu Pauschalisierung gegen die Ausländer oder gegen die, ich weiß nicht, welche Gruppen auch gemeint sein können. Das führt zu Verdikturteilen, das führt zu Polemisierung, das führt sozusagen letztlich zum verbalen Krawall, nicht zum Krawall real. Aber das ist heikel meines Erachtens, weil dann die Show oder die Aufmerksamkeitserregung um jeden Preis gesucht wird. Das hat natürlich zugenommen, weil ein Teil der Medien dieses bedient und mitbespielt und darin sozusagen auch Quote und Aufmerksamkeit oder Auflage sozusagen sich daran wieder hofft. Das ist problematisch.
Jetzt hat ja die Politik oder die Politiker immer schon haben das Rampenlicht gesucht, mussten ja auch kommunizieren nach außen. Jetzt leben wir in einer medialisierten oder mediatisierten Zeit, beispielslos, gab es noch nie, kann man wirklich nicht vergleichen. Könnte man denn sagen, dass die Politik jetzt endlich da angekommen ist, wo sie hingehört, ganz zugespitzt zu sagen?
Die Gefahr könnte sein, dass wir alle kollektiv ein wenig an Nachdenklichkeit und Unterbrechung verlieren. Wenn man so will, Sie sehen, wie schnell Sie was vertwittert haben können oder was auf Facebook erscheint, was sie zum Teil gar nicht mehr löschen können. Oder andere Informationen, die immer schneller umgeschlagen werden. Durch die Online-Medien kann es Minuten oder Sekunden genau ständig neue News. Sie wissen, früher hatten wir sozusagen Nachrichtensendungen, die im Stundentakt kamen und. Das hat sich natürlich alles deutlich verändert. Das führt zu einem Nachrichtendruck, der zunimmt und führt natürlich auch dazu, dass viel stärker versucht wird, mit diesem nachträglichen Druck zu arbeiten. Also ständig irgendwelche Events zu kreieren, Anlässe zu kreieren und Einfluss auf diese Agenda sozusagen zu nehmen.
Also man muss füttern.
Auf der anderen Seite, weil immer mehr Kanäle da sind, haben wir keineswegs Kanäle, die alle gut ausgestattet sind, wo qualifizierte Journalistinnen und Journalisten mitwirken können. Das übt einen Druck auch auf die Qualität dort aus und es wird vieles durchgewunken, durchgelassen, wo man vielleicht mit Abstand von einem Tag, von 4 Stunden gesagt hätte, nein, das jetzt aber nicht, oder? Also die Aktualität wird sozusagen, befeuert sich selbst und auf diesen Aktualitätswellen reiten dann sozusagen auch diejenigen, die glauben, ihre Themen darüber zu pushen. Aber ich glaube, das ist ein kollektives Phänomen, dass wir momentan bei sind, eigentlich die klassischen Unterbrüche, die gezielten Auszeiten, das nochmal überprüfen, das noch einmal darüber schlafen, das einmal liegen lassen, das ist nicht mehr der Fall. Es wird alles reingepusht.
Das zeigt sich eigentlich jetzt im Wahlkampf, weil, wie Sie gesagt haben, neue Techniken ausprobiert werden. Es wird jetzt so da sehr augenfällig, aber es ist in der Gesellschaft, in unserer Zeit, in der wir leben, per se schon so.
Generell. Ich denke, wir haben eine massive Beschleunigung und wir sehen noch nicht die Risiken, die eigentlich daran liegen, obwohl wir sie sehen müssen. Das ist ja klar. Wenn immer mehr Informationen durch irgendwelche Filter durchgeschleust werden und Aufmerksamkeit in anderen Filtern wiederfinden, dann kann das Folgen haben, wo man sozusagen auch Informationsdefizite sozusagen erzeugt oder aber so ein Overload sozusagen zu dem auch noch erzeugt. Und da spielt Politik mit, indem sie viel zu stark natürlich auch diese Instrumente mitbespielt. Ohne wesentliche Effekte vielleicht. Aber im negativen Fall trägt man mit dazu bei, dass so auch ein Verdruss vielleicht nachher erzeugt wird, dass man diese vielen Sachen, die man da irgendwie theoretisch hätte nutzen können, gar nicht mehr nutzen kann.
Sie sagen, viel zu stark darauf setzt, weil wir ja zu Recht von der Politik auch erwarten dürfte, dass sie das alles eben anders macht als, oder? So, sich Zeit nimmt, überlegt ist. Klar. Oder ist das naiv anzunehmen, dass man das heute erwarten darf?
Ich glaube schon, wenn man die Lösung der Pensionskassen und was immer man dort hat, dann weiß man, dass man dafür Zeit braucht. Man weiß auch dafür, dass man das sorgfältig abklären muss. Man weiß, dass man grundsätzlich über Demografie sprechen müsste, über kapitalgedeckte Versicherungsverfahren und so weiter und so weiter. Das erfordert, glaube ich, ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Sachverstand, um es gründlich zu machen. Das kann man nicht im Vorbeigehen sozusagen erledigen und sicher auch nicht mit irgendwelchen Twitter-Accounts, oder? Aber die Tendenz dazu ist momentan da und man hat so den Eindruck, alles ist ganz fröhlich, freundlich und das läuft eigentlich ganz gut. Aber man sieht natürlich nicht, dass man dahinter Realprobleme hat, die man eigentlich nicht so nebenbei, zumal auch nicht über die Medien alleine bearbeiten kann, sondern da muss man anders vorgehen.
Wie wäre es denn denkbar, einen Wahlkampf anders zu führen?
Also ich denke, dass es schon die Frage sich stellt, will man mehr Involvement, will man mehr Beteiligung, will man mehr die Leute anhören, will man versuchen, mit ihnen gemeinsam was zu gestalten, also die Politikverdrossenheit oder die Bereitschaft zu wählen zu gehen oder abstimmen zu gehen, wie will man sie erhöhen? Wir haben Diskussionen plötzlich in den Städten, wie man mehr Beteiligung erreicht, wie man mehr Commitment erzeugt. Es wird wahrscheinlich schon so sein, dass auch in der Zukunft viel mehr Selbstbeteiligung da sein muss, weil die Ressourcen auch knapper werden.
Also von uns, genau, Bürgerinnen.
Unsere Ressourcen, die wir einsetzen müssen zugunsten unserer Mitbürger, zugunsten älterer Mitbürger. Ich glaube, eine Gesellschaft, die das vernachlässigt, den genossenschaftlichen Gedanken oder auch die Notwendigkeit zum Mittun, zum Mitgestalten, zum Beteiligtsein, die ist in Gefahr, ihre soziale Ordnung sozusagen zu verlieren. Das bedeutet nicht gleich Negatives, aber dieses Commitment muss erzeugt werden und Involvement ist eine wesentliche Voraussetzung, natürlich auch eine Form von Beteiligung nachher verlangen zu können. Wenn ansonsten nur noch im Sinne der Bewertungsplattform im Internet nur noch schön, nicht schön, nein, das darf man ja nur schön sagen, nur gefällt mir sagen, genau. Nur wenn das rauskommt, dass eine Gesellschaft nur noch gefällt mir kennt, aber nicht mal mehr nicht gefällt mir oder anderes, dann sind wir, glaube ich, auf dem falschen Weg.
Das heißt, die Welt kann nicht nur aus Nein und Ja bestehen oder ich bin dafür oder dagegen.
So ist es und das hat sich natürlich ein bisschen durchgesetzt. Parteien legen den Wahlkampf auch darauf an, ja, nein, uns oder die anderen nicht. Das haben wir auch an anderen Plattformen. Wir haben plötzlich eine Logik von Bewertungsplattformen, wo man eigentlich nur noch sagen kann, ja, also gefällt mir und anderes nicht. Aber das ist keine Deliberation, das ist kein Austausch, das ist keine Interaktion. Ohne sie kommen wir aber nicht weiter. Wir müssen sozusagen uns verständigen. Wir sind als Menschen, als humane soziale Wesen auch darauf angewiesen, eigentlich in der Interaktion Dinge erst zu verstehen, anderen verständlich zu machen und dann weiterzukommen.
Nun würden ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten für die National- und Ständeratswahlen sagen, aber deswegen mache ich ja Politik und würden ihnen widersprechen und sagen, ich will die Menschen erreichen, ich will Involvement, ich bin ja da. Klar. Nur sie sagen, das Angebot wird gar nicht angenommen.
Das ist natürlich das Problem. Das Problem ist, dass das Politische eben eine gewisse Art von Diskriminierung und Diskreditierung auch erfährt, dass man das Politische nicht akzeptiert, weil man denkt, ach, die können es nicht, die wollen es nicht, die machen es sowieso nicht richtig. Und die Politik wiederum versucht natürlich, die Hand zu reichen, aber die viele Bürgerinnen und Bürger sind an dem Politischen in diesem Kontext dann nicht oder wenig interessiert, auch weil sie natürlich die Erfahrung machen, ja, die kommen ja immer nur zu Wahlkampfzeiten zu uns, an anderen Zeiten, wenn abgestimmt werden soll, vielleicht auch nochmal vorbei, aber ansonsten sind sie einfach nicht da. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die man macht.
Also mehr Montag als Galaabend.
So ist es, ja.
Ich habe noch ein paar Kurzfragen vorbereitet, möchte Sie bitten, diese ebenso zu beantworten. Also Sie dürfen schon ein bisschen ausführlicher sein. Nur noch kurz, Sie sind deutsch-schweizerischer Doppelbürger.
So ist es.
Sie dürfen also auch wählen gehen.
Ich darf auch wählen gehen.
Gut. Nur, dass das auch geklärt ist, ist ja noch wichtig.
Ich werde auch wählen gehen.
Gut. Also, wie muss jemand beschaffen sein, damit er wählbar ist, damit Sie ihn oder sie wählen?
Ich denke, vermittlungsfähig und aufmerksam. Aufmerksamkeit auch für Probleme, Offenheit, den Dingen gegenüber und nicht mit Vorurteilen an Dinge herangehend.
Wer ist Ihr politisches Vorbild?
Politisches Vorbild aus meiner deutschen Zeit war für mich aus der Sozialisation Willy Brandt, der andere Wege gegangen ist, als man vormals ging. Das war aus meiner Zeit eine ganz tolle Perspektive zu sehen, dass jemand Mut hat und sich quer zu den damals herrschenden politischen, Sie erinnern sich an die Ostpolitik, gesagt hat, ja, wir wollen die Versöhnung und dafür sind wir bereit, ein Opfer zu bringen. Ich würde aber auch Europapolitiker, die sich aus der deutschen Perspektive dafür engagiert haben, auch dazu zählen wollen.
Sie haben Jahrgang 53, werden so also dieses Jahr 58, nur damit man das auch noch ein bisschen einordnen kann. Nächste Frage, wer bedroht die Schweiz?
Wenn die Schweiz, glaube ich, auch sich selbst ein wenig mit, weil sie sozusagen glaubt, dass sie mit dieser Umwelt, die sie umgibt, nicht klarkommt und sie sich nicht proaktiv einlässt auf eine Selbstfindung, die dann aktiv auch versucht, die Umwelt zu bewirtschaften, also mit der Umwelt sozusagen zu interagieren. Die Schweiz gehört zu Europa. Sie sollte diesen europäischen Kern sozusagen auch deutlich machen.
Wer rettet die Schweiz?
Die Schweizer können nur sich selbst retten. Das geht nicht anders.
Frauen und Kinder zuerst.
Ja.
Wer ist der schlimmste Politiker?
Der schlimmste Politiker sind die meines Erachtens, die zuspitzen, die reduzieren und Plakate oder Werbung machen für Dinge, die man sozusagen so nicht bewerben kann und sollte, sondern wo man differenziertere Antworten geben muss. Und ich finde Zuspitzung von Dingen problematisch, zumal dann, wenn sie einfach nur an der Oberfläche kratzen.
Wie wäre Ihr Wahlslogan?
Mein Wahlslogan wäre offen und bemüht. Ich würde immer sagen, offen sollte man sein und man sollte das Bemühen um eine gute Lösung versprechen, aber nicht versprechen, dass man wirklich alles lösen kann. Das wäre, glaube ich, vermessen und nicht ganz menschengerecht.
Welches ist Ihre früheste politische Erinnerung?
Die früheste politische Erinnerung war in meiner Fadi-Zeit, wo wir diskutierten als wirklich Heranwachsende über Gerechtigkeit, Verteilung von Vermögen. dazu gehört ja diese Phase, Sie haben ja meinen Jahrgang genannt, wo man sich damit beschäftigte, ob die Welt gerecht ist und ob es gut verteilt ist. Und das war für mich eine christliche Frage, die in der Pfadfinderschaft, in der Jungschar, ich war in der lutherischen Kirche und bin es auch heute noch, und das war für mich sehr, sehr maßgeblich.
Welches ist Ihr Lieblingsort in der Schweiz?
Der Lieblingsort, da würde ich jetzt im Tessin sozusagen Locarno dazu zählen, die zieht da weg, ja. Nicht nur, weil da mein Coiffeur ist, sondern auch, weil ich diese Mischung da ganz schön finde.
Gut, dann wünsche ich Ihnen viele gute Tage im Tessin beim Ankreuzen des Wahlzettels. Bedanke mich für Ihren Besuch und weiterhin alles Gute.
Herzlichen Dank, Herr Hug.
Das ist der Fokus mit dem Ottfried Jarn, Professor für Publizistik und Medienwissenschaft an der Uni Zürich. Mein Name ist Hannes Hug, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Gleichmäßig.